Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Herzlich willkommen zu unserer Sonderfrauen-Special-Ausgabe von Edelmetall am 8. März, am Internationalen Frauentag, der heute übrigens zum 110. Mal begangen wird. Und zu diesem besonderen Tag haben wir euch eine wirklich fette Folge mit super viel Input vorbereitet. Natürlich gibt es später noch das Talkteam Tarif für euch, wo Cosima und Achim von den heißesten News aus der Tarifbewegung berichten, aber first things first. Es ist Frauentag und das muss gefeiert werden. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit, und wie kann es an diesem Tag auch anders sein, mit unserer Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz. Hi Steffi.
Hallo Linda, schön dich zu hören.
Danke gleichfalls. Sag mal, du bist ja die allererste Frau, die es auf den Posten der Bundesjugendsekretärin geschafft hat. Was geht dir denn an einem solchen Tag durch den Kopf? Brauchen wir den Frauentag überhaupt noch? Aufpassen, das ist jetzt eine Trick-Question.
Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn wir in den zurückliegenden 110 Jahren schon wirklich viel erreichen konnten, wir haben gesellschaftlich da noch einiges zu tun. Und wir sind auch meiner Ansicht nach immer noch ziemlich weit davon entfernt, von einer wirklichen Geschlechtergerechtigkeit zu sprechen.
Ja, das sehe ich genauso. Es ist echt, an vielen Ecken und Enden sind Sachen, die wir noch beackern müssen. Und der Tage liest man Sachen in der Zeitung, die mir wirklich so ein bisschen Sorge bereiten. Jutta Almdinger, die Soziologin und die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlins für Sozialforschung, geht unter anderem davon aus, dass die Corona-Pandemie die Frauenbewegung um bis zu, jetzt kommt's, 3 Jahrzehnte zurückwerfen könnte. Das ist krass, oder?
Ja, da gebe ich dir recht. Das besorgt mich auch zutiefst. Ich meine, wir sprechen hier von einem geschlechterspezifischen Rollback, der da gerade stattfindet. Man mag jetzt vielleicht darüber streiten, ob es wirklich ein Rollback ist oder ob durch die Pandemie nur zutage tritt, was wir glaubten, bereits längst überwunden zu haben. Aber Fakt ist doch, dass wir durch die Krise eine Rückkehr zu traditionellen Frauenbildern erleben.
Also das heißt, die Frau steht wieder am Herd und der Mann bringt das Brot nach Hause, oder wie?
Ja, so könnte man es ausdrücken. Nur, dass im Vergleich zu vor 30 Jahren und dass vor allem auch in den sogenannten alten Bundesländern viel mehr Frauen berufstätig sind. Und hier erleben wir mit Homeschooling, Homeoffice und Co. eine krasse Doppelbelastung. Es gibt dazu eine ziemlich spannende Erhebung der Bertelsmann Stiftung, die das wirklich nochmal sehr deutlich macht. In dieser Erhebung gaben 69% der befragten Frauen an, dass sie die generelle Hausarbeit erledigen würden. Und jetzt halte ich fest, Linda, von den Männern behaupten das gerade mal nur 11%.
Und du hast Homeschooling gerade schon angesprochen. Das wurde auch abgefragt in dieser Studie. Mehr als die Hälfte der Frauen gaben an, dass sie für diese Aufgabe den Hut zu Hause aufhaben. Und bei den Männern waren es auch hier nur 13-15%.
Ja, und ich meine, das zieht sich ja auch durch. Denn Aufgaben wie Einkäufe erledigen, Mahlzeiten zubereiten und so weiter sind davon genauso betroffen. Aber bemerkenswert ist vor allem auch die Wahrnehmung dieses Ungleichgewichts. Denn obwohl Männer zum Teil auffällt, dass viele der genannten Aufgaben bei den Frauen liegen, sind sie dennoch zu 66% der Ansicht, die Aufgaben der Kinderbetreuung und Hausarbeit seien gerecht aufgeteilt. Bei den Frauen ist es anders. Deutlich weniger als die Hälfte der Befragten sahen die Aufgabenteilung als gerecht an. Und ganz besonders dramatisch, fast die Hälfte der Frauen fühlt sich durch die Situation an ihre körperliche, psychische und emotionale Grenze gebracht. Bei den Männern sind das auch hier nur um die 30%.
Ja, das ist super krass. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir sagen wollen, jetzt haben nur alle Männer Schuld, aber es ist schon ein genereller Trend, der sich abzeichnet. Und was mich an der Studie echt nochmal dolle gekickt hat, war auch, dass über die Hälfte der befragten Frauen Angst hat, dass dieses Ungleichgewicht auch nach der Pandemie noch weiterhin bestehen bleibt. Und jetzt frage ich dich, was machen wir mit solchen Nachrichten, Steffi?
Ja, es macht vor allem ja auch ganz deutlich, dass die Frauen in Zeiten einer Krise ihren beruflichen Erfolg zugunsten der Familie häufig zurückstecken.
Und als IG Metall, wie gehen wir mit dieser Sache um?
Die IG Metall hat das Thema auf dem Schirm. Wir sind ja im Jahr der Bundestagswahl und deswegen wollen wir da natürlich gerade auch als Gewerkschaft noch einige Punkte setzen. Da seien jetzt stellvertretend nur genannt ein wirkliches Entgeltgleichheitsgesetz, mehr Partnerschaftlichkeit beim Elterngeld, sowie auch eine echte Freistellung für Väter nach der Geburt. Und wir setzen eben auch nochmal an den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten an. Was ja gerade wieder in allem Munde ist, ist das Thema Quoten. Die Quoten haben sich zwar bewährt, aber wir haben ja erst einen kleinen Fuß in der Tür. Wir brauchen da nochmal eine deutliche Nachbesserung. Das reicht momentan noch nicht aus. Und was wir im betrieblichen Alltag auch häufig erleben, ist ja, dass das Klima in den Betrieben für Frauen auch nicht immer ganz einfach ist. Vor allem, wenn man sich in sogenannten männerdominierten Berufsgruppen bewegt.
Ja, und da habe ich diese Woche erfahren, dass gerade du davon ein nicht enden wollendes Lied singen kannst. Du hast nämlich selber auf einer Werft gelernt, richtig?
Ja, das stimmt. Als Vorsitzender einer Jugend- und Auszubildendenvertretung braucht man da manchmal schon ein echtiges Fell.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich war eine von 5 weiblichen Auszubildenden von insgesamt 110 Auszubildenden. Und auch dort ist es uns nicht gelungen, geschlechterspezifische Ausbildungsberufe zu vermeiden. Ich mache es mal ganz deutlich, die Industriekauffrauen waren in jedem Jahrgang auch tatsächlich Frauen und in den gewerblich-technischen Berufen waren es mit einer einzigen Ausnahme auch tatsächlich Jungs. Das ist allerdings aber schon 10 Jahre her und daher hoffe ich auch, dass wir dort an der Stelle schon deutlich weiter sind. Veränderungen können wir allerdings nur gemeinsam bewirken. Und ich kenne viele tolle Frauen und Männer, vor allem auch die in unserer Organisation, die daran auch wirklich was ändern wollen. In sogenannten Empowerment-Seminaren oder auch Seminaren zum gemeinsamen Miteinander im Betrieb. Ich habe gehört, da hast du auch noch 2 Metallerinnen im Interview im Angebot, oder?
Ja, das ist richtig. Ich habe mit Jasmin und Anka, wie es derzeit üblich ist, haben wir uns über Zoom auch zusammengeschaltet und haben über ihre Arbeit gesprochen, denn Jasmin gibt hauptberuflich solche Seminare und Anka ist Betriebsrätin und gibt solche Seminare ehrenamtlich nebenbei, nachdem sie mal bei Jasmin in einem Seminar war und gemerkt hat, wie cool es ist, eigentlich sich mal mit Leuten, die was Ähnliches erlebt haben, auszutauschen oder auch einfach mal so bestehende Strukturen im Betrieb in Frage zu stellen, zu gucken, wie können wir das ändern. Und die haben mir erzählt, wie läuft so ein Seminar eigentlich ab, was gibt es da für verschiedene Formen, was wird in den Betrieben berichtet und, ganz wichtig, was entwickeln sie eigentlich für Lösungsstrategien dann. Und das Interview gibt es jetzt gleich dann in zusammengefasster Form. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, ich musste es raffen, hier direkt im Anschluss.
Ja gut, dann würde ich sagen, fahren wir doch das Interview ab, oder?
Sehr gerne. Dann danke erstmal und dir einen schönen Tag.
Danke, ebenso.
Das betriebliche Miteinander zu verändern ist nicht einfach. Besonders nicht, wenn man alleine ist. Was helfen kann, sind Seminare, in denen man oder hier auch ganz explizit Frau in Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen und Kollegen Missstände identifiziert und gemeinsam einen Weg aus der Misere findet. Was man dafür braucht, sind gute und durchsetzungsstarke Seminarleiterinnen und ich habe mit 2 tollen Ladies an einem Freitagnachmittag im Februar ein spannendes Gespräch geführt. Wie bereits mit Steffi erwähnt, haben wir uns ein bisschen verquatscht und deswegen habe ich das Gespräch gekürzt und leite zwischendurch immer mal durch kurze Mods über. Aber wem erzähle ich das? You know the drill. Also, meine Ehrengästinnen waren Jasmin und Anka. Ich würde euch gerne kurz vorstellen. Jasmin, du arbeitest am Bildungszentrum in Sprockhövel und gibst unter anderem Seminare zum Female Empowerment und zum Thema sexuelle Belästigung. Ist das so richtig?
Ja, das ist ein Ausschnitt meiner Tätigkeit. Ja.
Möchtest du noch mehr über deine Tätigkeit verraten, bevor ich hier was weglasse?
Ach, ich hatte sozusagen die Gelegenheit, meine Ehrenamtlichkeit als Referentin zu meinem Beruf zu machen und habe also für mich den besten Job, den ich der Welt, würde ich fast sagen.
Oh, das freut mich sehr zu hören. Dann zu dir, Anka. Du bist Betriebsrätin und Fluggerätmechanikerin, hast Seminare bei Jasmin besucht und ermunterst Frauen bei dir in der Geschäftsstelle, sich zu vernetzen und aktiv zu werden. Ist das so richtig?
Ja, genau, das ist so richtig. Und dann mache ich noch das, was Jasmin hauptamtlich macht, mache ich noch nebenbei ehrenamtlich.
Ah.
Also Referentin für die Jugend-1-Seminar.
Die Seminare, bei denen es um sexuelle Belästigung geht, heißen in den Seminarkatalogen Seminare zum partnerschaftlichen Verhalten am Arbeitsplatz. Das ist ein ziemlich verklausulierter Name, aber das nicht ohne Grund.
Es gibt verschiedene Betriebsvereinbarungen zu dem Thema, die heißen dann partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz und sozusagen so ein Synonym. Und in der Regel sind in diesen Betriebsvereinbarungen dann auch Themen wie sexuelle Belästigung, aber auch Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz geregelt in so einem Dreiklang. Genau, das ist sozusagen der Hintergrund, damit man auch mal weiß, warum hat das so einen großen, sperrigen Titel, ja, eigentlich. Also wenn jemand einen Vorschlag hat für einen cooleren Titel, der irgendwie auch nicht total abschreckend ist, also würden wir, glaube ich, schreiben, was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, ist das, glaube ich, wenig einladend. Wer da Vorschläge hat, gerne an mich. Ich nehme da gerne Vorschläge entgegen.
Und believe it or not, solche Seminare sind natürlich immer noch notwendig. Die Erfahrungen, die die TeilnehmerInnen mitbringen, sprechen da für sich.
Es ist immer ein bunter Blumenstrauß. Also es sind Kolleginnen im Seminar, aber auch Kollegen. Es sind beide Geschlechter im Seminar, die sagen, wir haben da ein Thema im Betrieb und wir wollen das mit dir besprechen. Bei den Empowerment-Seminaren haben wir natürlich eher Frauen, die dann da kommen, die aber sagen, oh, zum Teil werde ich im Betrieb nicht gesehen, wenn es um Weiterbildungsmöglichkeiten geht. Dann wird aber auch berichtet, es gibt tatsächlich Fälle von sexueller Belästigung im Betrieb. Ja, das kann da anfangen, dass mal einer Kollegin in der Halle hinterhergepfiffen wird, so der Klassiker, dass man ja verletzenden Sprüchen ausgesetzt ist oder Kommentaren, so einen flotten Spruch oder so, ne? Oder auch berichtet wird, dass andere Menschen handgreiflich werden im Betrieb. Also da auch sowas wird berichtet.
Oft fällt für viele Teilnehmerinnen erst der bekannte Groschen im Seminar selbst und es wird klar, ups, wir haben tatsächlich ein Problem. Grundlage sind dafür eben genau diese Erfahrungen aus dem Betrieb. Aber wie geht's dann weiter?
Ja, es gibt die Möglichkeit, mal kritisch das zu reflektieren, was ich irgendwie seit meiner Kindheit oder seitdem ich so da bin, mal zu reflektieren. So gucken wir uns an, diese Geschichte, dass Mädchen rosa angezogen bekommen, häufig von ihren Eltern und die Jungs blau. So, wir kommen also von Kindheit an in verschiedene Rollenbilder rein. Und werden bestimmte Sachen vorgelebt, auch von unseren Eltern und von unserem Umfeld. Und es beeinflusst zum Teil uns auch bei der Berufswahl. Und wenn wir uns die IG Metall mal angucken, ist es auch kein Geheimnis, wenn ich dir jetzt sage, dass wir einen Großteil an männlichen Kollegen haben, weil es sogenannte Männerberufe sind und Industrien, wo wir uns da organisiert haben. Aber es gibt auch jede Menge Frauen, die Bock haben, da was zu machen und Sachen zu verändern. Und um diese Rollenbilder sich einfach auch mal kritisch anzugucken, gibt es die Möglichkeit, im Seminar da drauf zu schauen.
Am Ende eines jeden Seminars geht es darum, eine Lösung zu finden. Aber wo setzt man da an?
In der Regel werden auch die Sachen gemeinsam erarbeitet. Ne? Wir können, glaube ich, 20 oder 30 Musterbetriebsvereinbarungen uns da angucken und sagen, die sind alle toll und dann nehmen wir uns von jedem ein bisschen und dann haben wir die perfekte Betriebsvereinbarung. Aber wir brauchen halt auch nur Änderungen im Betrieb der Kultur. Wie gehen wir miteinander um? Und das muss mit Leben gefüllt werden. Ja? Es reicht auch nicht einmal, da eine Veranstaltung zu machen und zu sagen, oh nee, das wollen wir hier nicht. Wir haben keinen Bock mehr auf so ein Klima im Betrieb, sondern man braucht in der Tat Menschen, die Bock haben, das Thema anzugehen im Betrieb und immer wieder auch andere aufmerksam zu machen. Es ist hilfreich zu sagen, wenn ich da was, also mir was begegnet, was ich nicht will an Verhalten, dann muss ich das klar und deutlich auch dem Gegenüber sagen. Weil die meisten halten einfach das aus und sagen sich, ah ja, wird schon vorübergehen, passiert vielleicht ein, zwei Mal und dann hat sich das erledigt. Aber dieses sich hinstellen und zu sagen, halt, stopp, ich möchte das nicht. So, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist eine ganz hohe Hemmschwelle, das zu tun. Und in dem Punkt hilft es einfach Verbündete, ja, im Betrieb Verbündete suchen. Wem vertraue ich? Wen kann ich als Unterstützung mir dazu holen, damit ich da irgendwie rauskomme aus dieser Ebene?
Anka sieht das genauso und hat ähnliche Erfahrungen im Betrieb gesammelt.
Ja, was Jasmin ja auch sagt, Kulturen ändern, das habe ich nach dem Seminar, was ich bei Jasmin besucht habe, auch gemerkt. Da hat mich ein Kollege gefragt, na, auf welchem Seminar warst du? Ja, ich partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz, ging um sexuelle Belästigung, Diskriminierung. Und dann kommt auch ein Spruch zurück von wegen, ach so, jetzt weißt du, wie man sexuell belästigt. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß, wie man dagegen angeht und was man machen könnte. Und dass man halt nicht wegschauen sollte, sondern sich auch die Probleme der Kollegen und Kolleginnen anhört und dann gemeinsam auch eine Sache findet, damit es halt nicht mehr vorkommt. Und halt auch präsent zeigen. Also wir haben zusammen mit unserer Jugendvertretung haben wir ein Word-Café gemacht. Das ist ja so eine Methode mit 5 Stops. Und da war auch ein Thema partnerschaftliches Verhalten, Diskriminierung. Haben dann unser Seminar in Kurzform dann wiedergegeben. Und da sind dann auch schon Themen, was die Azubis erleben müssen in den Hallen von irgendwelchen Leuten, meistens Männern, da musste man schon mal schlucken. Das war schon echt heftig, was die schon erleben müssen und was sie sich auch anhören müssen. Man muss das Thema öfters mal ansprechen und auch mal Sachen verbildlichen, Hilfestellung geben oder einen Konterspruch, wenn man einen Spruch gesagt bekommt, Beispiel, hast du deine Tage, dann ist die Antwort beispielsweise, ja, jeder Tag ist mein Tag.
Weil, finde ich also großartig. So,
ja, man müsste da auch mal ein P vorsetzen und sagen, halt stopp, nee,
ja,
reicht's. Und das muss, glaube ich, auch mal präsenter werden. Und auch das Thema ist eigentlich viel zu still. Aber es findet sich keiner, der das Thema ansprechen möchte.
Ja, man tritt ja auch damit auch schnell Menschen auf den Schlips, ne? Oder? Also ich, so das, was ihr mir erzählt und wie sich das anhört in diesen, wie es dann in den Seminaren abläuft, da fühlen sich Leute ganz schnell angegriffen. Das kenne ich auch aus meinem Alltag oder wenn ich mit Vater, Onkel, Leuten des älteren Semesters über Gleichstellungsthemen spreche, ist es oft ein Unterschied, was sie für angemessen halten, wenn es um irgendwelche Frauen geht oder wenn es um mich als Tochter, Nichte oder sonst wie geht. Ne?
Das habe ich auch schon öfter im Seminar gemerkt, dass dann bei Frauen, die nicht sozusagen zu dem inneren Kreis gehört, da, ach naja, aber wenn es dann um die Tochter oder die Nichte oder die Schwägerin geht, dann wird es ganz häufig anders betrachtet, ja. Das ist irgendwie ein verrücktes Phänomen, finde ich. Da wird nochmal anders drauf geguckt. So.
Ja.
Und dann kann man auch die Kollegen, die sagen, das ist okay, dieses Verhalten, da kann man sie dann ja mal nehmen und sagen, wie würdest du das finden, wenn deine
genau,
Tochter?
Ja.
Ne?
Ja, dann, genau. Ja, das ist wirklich ja, ein ganz einfacher Check eigentlich. Wollt ihr euch für das Ende des Interviews oder zum Ende des Interviews, wollt ihr euch was wünschen für die Zukunft? Weil heute ist ja unser Tag. Wir strahlen diese Folge am Weltfrauen, am Internationalen Frauentag aus. Wie soll für euch, sagen wir mal 15 Jahre, das finde ich ist eine gute Zeit, da kann sich viel tun und da können wir jetzt richtig groß träumen. Anka, wie soll für dich die Welt in 15 Jahren aussehen?
Lila. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, dass man mehr Akzeptanz hat als Frau und dass man auch mal die Sachen, die einem im Kopf gehen, einfach so jedem sagen kann und dass es den Equal Pay Day nicht mehr gibt oder für die Männer gibt. Dass die das auch mal erleben, wie sowas ist. So soll es, glaube ich, aussehen.
Jasmin, hast du noch was zu dieser Wunschwelt hinzuzufügen?
Ich finde auch, wir sollten das mit der Gleichstellung auf die Kette bekommen haben, dass es da keine Unterschiede mehr gibt und irgendwie das kein, ja, also das Geschlecht oder wie jemand sich definiert, keinen Einfluss darauf hat, wie ich jetzt irgendwie beruflich vorankomme und was ich verdiene und welches Berufsbild sich irgendwie für mich eignet als Person, sondern anhand meinen Fähigkeiten irgendwie das und meinen Interessen das irgendwie die Auswahl gibt. Und ich meine, es ist ja nur ein Themenfeld. Ich fände es halt, wenn wir irgendwie sowas wie Diskriminierung nicht mehr besprechen müssten, sondern da irgendwie ein respektvolles Miteinander hätten und alle irgendwie so leben können, wie sie Bock haben, ja, ohne dass da jemand mit Neid oder Hass drauf guckt und anderen irgendwie an den Hals will, ne? Also das ist irgendwie so, wo ich mir denke, das wäre irgendwie in 15 Jahren total cool, aber ich glaube, wir werden da auch immer noch einen Bearbeitungsbedarf haben, aber es gibt genug Leute in der EG Metall und auch darüber hinaus, die Bock haben, das zu bearbeiten. Und von daher denke ich, haben wir da trotzdem genug Menschen, die gemeinsam da was verändern wollen und eine gemeinsame Idee auch haben. Aber ich bin da guter Dinge.
Ich habe ja schon mal mit zwei ganz tollen Leuten, die Bock haben, was zu verändern, gesprochen. Anka, Jasmin, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ach, Ladies, was bleibt uns jetzt an diesem Tag zu tun? Ich glaube, es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass wir in diesem Jahr zum 110. Mal den Internationalen Frauentag feiern und ehrlicherweise arbeiten wir eigentlich immer noch an den gleichen Themen. Wie schon 1911. Wir wollen Entgeltgerechtigkeit, wir brauchen viel bessere Regelungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Alter, wir wollen Chancengleichheit, wenn es um Weiterbildung, Beförderung und alles Weitere geht. Und bei allem Weiteren setze ich jetzt nochmal einen obendrauf. Denn es gehört sich verdammt nochmal so, dass jeder und jede mit Respekt behandelt wird. Doch was dabei am allerwichtigsten ist, damit das alles irgendwann eintritt, müssen wir das tun. Also hopp hopp, raus da, laut sein und lasst uns das einfordern, was uns zusteht. Das können wir Gewerkschafterinnen doch eigentlich am besten. Und mal ganz nebenbei, wie geil ist es denn eigentlich, dass wir genau diesen Spirit auch in der laufenden Tarifbewegung brauchen? Denn es geht in die heiße Phase der Verhandlungen und wie heiß es werden kann, das erzählen euch Cosima, Achim und ihre Gäste heute im Talk Team Tarif.
Das Talk Team Tarif mit Cosima und Achim.
Hallo und herzlich willkommen zum dritten Mal Talk Team Tarif. Heute mit einem starken Fokus auf den Tarifauftakt, der in der vergangenen Woche gestartet ist und uns direkt in die heiße Phase der Tarifbewegung katapultiert. Heiß nicht nur, weil der Schnee geschmolzen ist und wir aktuell auf die 20 Grad zugehen, sondern vor allem, weil die Friedenspflicht jetzt vorbei ist und wir jetzt mit Aktionen und Warnstreiks starten bzw. auch starten müssen. Ich bin heute natürlich aber wie immer nicht alleine, sondern möchte den Blick in die Tarifbewegung wie immer zusammen mit meiner Kollegin Cosima wagen.
Hallöchen.
Ja, Cosima.
Ja, ich habe auch richtig Bock auf diese Folge, Achim, denn ab jetzt geht es nämlich nicht mehr nur noch so um die Theorie, so wir wollen was oder wir fordern was und was kann man denn mal theoretisch machen, sondern wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen schon richtig coole Aktionen gesehen und ich freue mich echt richtig drauf, dass es jetzt ernst wird.
Ganz genau, und da ist in der letzten Woche auch schon einiges passiert. Rund um das Ende der Friedenspflicht am 1. März gab es schon einige Aktionen. Und außerdem gab es an diesem Abend zum einen Leuten den bundesweiten Livestream der IG Metall. Da gab es verschiedene Einblicke in alle 7 Bezirke und die 4 Tarifrunden. Und so kam ein buntes Bild zustande.
Ja, genau, total bunt. Und wir haben da auch die freshen News für euch, dass wohl 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sich diesen Livestream angeguckt haben. Und ich finde, das ist schon echt ein geiles Gefühl, zu wissen, dass man mit 80.000 weiteren Personen bundesweit, mit 80.000 weiteren Metallerinnen und Metallern vor den Fernsehern oder vor den Laptops saß und sich diesen Livestream gemeinsam angeguckt hat. Und besonders nice war natürlich auch, dass wir die Nadine und der Marco, dass die uns als Jugendorganisation da auch vertreten haben und unsere Fahne als IG Metall-Jugend hochgehalten haben. Und das vor einem so riesigen Publikum. Also dafür großen Respekt und vielen, vielen Dank. Ihr habt das nämlich richtig toll gemacht. Das war ein richtig guter Beitrag. Man hat, glaube ich, nochmal bundesweit allen Kolleginnen und Kollegen gezeigt, wofür wir in dieser Tarifrunde als IG Metall-Jugend einstehen.
Liebe Grüße an der Stelle auch, ne?
Genau, liebe Grüße an euch nach Baden-Württemberg und Bayern. Wir haben außerdem auch in den sozialen Medien, gibt es auch viele Fotos und Videos schon zu sehen, was da in den vergangenen Tagen und Wochen schon passiert ist. Und es ist einfach so Hammer, wie kreativ unsere aktiven Kolleginnen und Kollegen da schon waren.
Ja, auf jeden Fall. Und kreativ müssen wir ja auch wegen Corona sein. Und da hatten wir in der letzten Folge auch schon ein paar Ideen gesammelt. Und es ist jetzt auf jeden Fall voll cool zu sehen, was die Kolleginnen und Kollegen vor Ort da so draus gemacht haben. Von Autokorsos und Autokinos über Nacht- und Nebelaktionen, Fackelwanderungen. Da war eine Menge dabei und wir sind voll gespannt zu sehen, wie es jetzt weitergeht.
Und an der Stelle auch schon mal die Aufforderung, die sonst erst am Ende kommt. Schickt uns gerne eine Sprachnachricht, wenn ihr von euren geilen Aktionen berichten wollt.
Ja, wie in den letzten Folgen auch schon gesagt, wir freuen uns immer mega über eure Sprachnachrichten. Auch eure Meinung zur gesamten Tarifbewegung würde uns interessieren, gerade jetzt, wo der Schlagabtausch so richtig losgeht. Das wollen wir uns jetzt nämlich genauer anschauen und auch mal einen Blick ein bisschen über den Tellerrand der Metallelektroindustrie hinauswagen und uns mal anschauen, was im Stahlbereich in der Textilbranche so geht. Außerdem, und das ist ganz wichtig, wollen wir heute nochmal darauf eingehen, was uns jetzt nach Ende der Friedenspflicht so erwartet. Dazu werden wir uns mal die verschiedenen Eskalationsstufen angucken und nochmal klarstellen, was Azubis dabei eigentlich für Rechte haben. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt, oder Cosima?
Ja, unbedingt. Und wir starten auch mit den richtig guten Nachrichten, denn unsere Aktionen und unser Aufmucken als IG Metall haben sich bereits gelohnt. Denn wir haben das erste Verhandlungsergebnis dieser Tarifbewegung.
Uhuhu,
yeah. Aber bevor jetzt Verwirrung aufkommt, dieses Verhandlungsergebnis gibt es nicht in der Metall- und Elektroindustrie. Aber wir haben uns ja vorgenommen, in der heutigen Folge mal ein bisschen aus der M&E-Industrie hinauszuschauen und können daher sehr freudig berichten, dass die Kolleginnen und Kollegen in der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie ein Verhandlungsergebnis erzielt haben. Und das darf euch jetzt unser erster heutiger Gast vorstellen.
Genau, denn auch wenn wir IG Metall heißen, gehört auch diese Industrie zu uns. Und deswegen freue ich mich umso mehr, die Joalina heute bei uns zu Gast zu haben. Joalina ist JAV-Vorsitzende bei Gary Weber in Halle, Westfalen. Schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch zum Tarifabschluss.
Hallo ihr beiden, dankeschön. Ja, der Tarifvertrag ist noch nicht ganz unterschrieben, aber wir sind super froh, dass wir in der aktuellen Zeit wirklich so ein gutes Ergebnis rausschlagen konnten.
Wie sieht denn euer Ergebnis denn jetzt genau aus?
Also es gibt einen Corona-Bonus in Höhe von 325 Euro, sehr nice. Und ich denke, da freut sich auch jeder drüber. Nächstes Jahr, 2022, dann zwei Erhöhungen, einmal 1,3 und dann auf 1,4%. Ja, es hat sich auch außerdem in der Altersteilzeit was getan. Da wird der Aufzahlungsbetrag nochmal erhöht. Und ich finde das einfach auch super wichtig für einen würdevollen Ausstieg aus dem Erwerbsleben. Ja, und der Tarifvertrag läuft jetzt erst noch 25 Monate. Und dann hoffen wir, dass sich die Lage einfach ein bisschen beruhigt hat und wir neu verhandeln können.
Ja, das hört sich schon mal richtig gut an. Aber Joalina, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was sich jetzt besonders für unsere Kolleginnen und Kollegen, die Azubis, tut. Denn ich habe auch gelesen, dass das Verhandlungsergebnis vor allem für die Azubis besonders fett ausgefallen sein soll.
Ja, ganz genau. Die bekommen natürlich auch die 325 Euro Corona-Bonus. Ja, und im August 2020 gibt es dann nochmal eine einmalige Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 30 Euro. Richtig, richtig gut. Und ich denke, für Azubis auch verhältnismäßig viel. Das sind dann 3,5% mehr Kohle im Monat. Und der Arbeitgeber erhöht zusätzlich auch für jeden Beschäftigten das Geld in einem Fonds zur Aus- und Weiterbildung von 12,50 Euro in zwei Schritten auf 15 Euro. Und ich denke, auch davon profitieren unsere jüngeren Kolleginnen besonders. Und deine Formulierung fett hat es eben echt auf den Punkt gebracht.
Ja, das ist total fett. Gerade wenn man bedenkt, dass ihr ja auch schon im letzten Jahr eine Entgelterhöhung hattet. Also anders als zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie, wo wir ja schon seit einigen Jahren keine tabellenwirksame Erhöhung mehr hatten. Die hattet ihr letztes Jahr erst noch. Das heißt, ihr habt jetzt in Corona-Zeiten quasi auch schon zwei Tarifabschlüsse gemacht. Wie habt ihr das überhaupt geschafft unter den Bedingungen einer weltweiten Pandemie?
Ja, nachdem es bei den ersten drei Treffen zu keinem richtigen Ergebnis kam, konnte in der vierten Runde danach 14 nervenaufreibenden Stunden unsere Verhandlungskommission mit dem Arbeitgeberverband dieses tolle Ergebnis aushandeln. Und man muss echt dazu sagen, dass es nur durch die Rückendeckung der Kollegen in den Betrieben möglich war. Es hat ja auch nur eine Woche Warnstreiks und Aktion gebraucht, bis der Arbeitgeber eingeknickt ist. Und ich denke auch, wir haben in der Woche sogar unsere eigenen Erwartungen übertroffen. Es haben sich einfach über 7000 Kolleginnen aus 65 Betrieben beteiligt und das trotz Corona und Schneechaos. Also ich bin echt mega stolz auf diese Leistung.
Ja, da habt ihr auf jeden Fall ordentlich was gerissen und da könnt ihr auf jeden Fall vollkommen zu Recht stolz auf die Leistung sein. Uns macht das auf jeden Fall eine ganze Menge Hoffnung in den anderen Tarifrunden, die aktuell noch laufen. Vielen herzlichen Dank für euer Engagement und dass du uns heute mal einen Einblick in eine unserer eher kleineren Industrien gegeben hast. Ciao, Joalina.
Super gerne. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, also fassen wir nochmal zusammen. Erste Tarifrunde in unserer Tarifbewegung hat einen Abschluss gefunden. Klasse Tarifabschluss in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Die Kolleginnen und Kollegen waren dort erfolgreich und konnten ein super Ergebnis erzielen, auch weil sich so viele Aktive an den Warnstreiks und Aktionen beteiligt haben. Die Beschäftigten in der Branche kriegen jetzt alle eine Corona-Prämie von 325 Euro für dieses Jahr ausgezahlt. In 2022 gibt es dann zwei weitere Erhöhungen, beziehungsweise für die Azubis eine Erhöhung von 30 Euro im August. Das ist für die Azubis aber überproportional viel, weshalb dieser Abschluss für unsere dienstjüngsten Kolleginnen und Kollegen besonders fett ist.
Also die Textil- und Bekleidungsindustrie ist jetzt damit durch und in der Tarifbewegung verbleiben noch zwei weitere Flächentarifrunden, neben der Metall- und Elektroindustrie noch die Eisen- und Stahlindustrie. Und in die wollen wir heute auch nochmal reinschauen. Aber damit ihr nicht nur Achim und mich dauerhaft labern hört, haben wir euch vorher mal wieder ein paar Zitate unserer Lieblingsarbeitgeber mitgebracht.
Ganz genau, das müssen wir ja eigentlich auch machen, weil es ist ja schon fast Tradition, auch wenn es gerade erst unsere dritte Folge ist. Aber wir haben es in jeder gemacht und wir werden es auch weitermachen. Und ihr wisst ja wahrscheinlich auch schon, dass der Gesamtmetallvorsitzende Stefan Wolf ein Garant für abenteuerliche Takes ist. Und natürlich haben wir euch auch heute was von ihm mitgebracht.
Genau, ja, der ist immer dabei. Anfangen tun wir aber am südlichsten Ende der Republik, nämlich mit Frau Angelique Renkhoff-Mücke, der Verhandlungsführerin des Verbands der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie, die in einem Interview Folgendes gesagt hat.
4% sind im Moment tatsächlich eine Größenordnung, die überhaupt nicht abbildbar ist. Wir sind, wie gesagt, in einer Rückwärtsbewegung und wir reden über 4%. Das ist vollkommen aus der Zeit gefallen.
Das kann ich aber eigentlich noch gar nicht kommentieren, wenn ich nicht vorher gehört habe, was der Stefan Wolf noch dazu zu sagen hat.
Ich habe den Eindruck, dass wir uns seitwärts bewegen und die Umsätze in einzelnen Bereichen sogar etwas zurückgehen. Da spielt der zweite Lockdown eine große Rolle. Die Unsicherheit ist groß. In so einer Situation gibt es nichts zu verteilen. Wir müssen erst wieder auf das Niveau von 2018 kommen. Das Niveau vor der Industrierezession in 2019 und der Corona-Krise.
Ja, also rückwärts, seitwärts, wenn wir die Unternehmen selbst fragen und deren Jahresabschlüsse vor allem, dann auch vorwärts. Das ist ja auf jeden Fall ein spannendes Bewegungsformat bei unseren Arbeitgebern.
Ja, voll. Interessant finde ich auch, dass er auf das Niveau von 2018 zurückführt. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo er den Messstab annimmt, aber die Börsenentwicklung zum Beispiel toppt schon seit einer ganzen Weile 2018. Und das trotz Corona und vor allen Dingen durch unsere Beschäftigten.
Ja, ich finde gut, dass du das nochmal ansprichst. Weil ich dazu komischerweise relativ wenig von unseren Arbeitgebern gehört habe. So einfach mal Lob für die Beschäftigten auszusprechen, die sich bemerkenswert schnell an die neuen Gegebenheiten angepasst haben und trotz Infektionsrisiko in einer globalen Pandemie jeden Morgen ihren Hintern ins Werk bewegen, um die Maschinen am Laufen zu halten. Oder auch die Beschäftigten, die von zu Hause aus arbeiten können und da gerade nicht nur ihren eigentlichen Job machen, sondern auch noch Lehrerinnen oder Erzieherinnen sind. Da könnte man auch einfach mal Danke sagen.
Ja, danke sagen wir auf jeden Fall das Mindeste. Und ich bin auch ein Fan davon, Worten auch mal Taten folgen zu lassen. Das heißt, man könnte auch mal etwas mehr Verständnis zeigen für die Forderungen der Beschäftigten und nicht immer à la Bullshit-Bingo irgendwelche abenteuerlichen Dinger raushauen, die sich hart an der Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion bewegen.
Ja, du hast absolut recht. Total. Bin ich total bei dir. Und ich glaube, so was Ähnliches hat auch der Jörg Hofmann in dem Livestream am 1. März auch nochmal gesagt. Einfach mal ein Dankeschön an die Beschäftigten. Der Tenor der Großunternehmen zu ihren Geschäftsjahresabschlüssen ist auch insgesamt sehr ähnlich. Insbesondere bei den Autobauern geht das so in die Richtung, oh, wir haben 2020 ja doch viel besser abgeschlossen als erwartet. Sogar auf dem Niveau im Vorjahr, vielleicht sogar ein bisschen besser. Überraschung.
Das ist ja ein Ding, ja. Und die Autobauer haben ja auch einen wesentlichen Einfluss auf verschiedene andere Industrien, so als Faustregel. Aber wir gehen heute nochmal weg von den Großunternehmen und schauen, was Stefan Wolf dazu sagt. Da sorgt ihnen nämlich nochmal was anderes als seine kleine Tanzeinlage.
Bei einem kleinen Mittelständler sind die Verhältnisse anders als bei Bosch oder Daimler. Wir brauchen viel individuellere Lösungen. Die IG Metall muss nicht immer alles bestimmen.
Wow, das finde ich ganz schön krass und also mal so ganz rein rechtlich, Achim, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Unsere Flächentarifverträge werden ja zwischen der IG Metall und dem jeweiligen Arbeitgeberverband abgeschlossen. Das heißt, wenn die eine Seite davon abweichen möchte, was dann in der Regel die Arbeitgeber sind, muss also selbstverständlich die andere Seite, mit der ja dieser Vertrag geschlossen ist, sehr wohl mitbestimmen. Also vielleicht sollte Herr Wolf einfach mal eines unserer Tarifseminare besuchen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist das eine. Aber der tut ja auch so, als gäbe es die Möglichkeit individuelle Lösung gar nicht. Wenn ein Betrieb ernsthafte wirtschaftliche Probleme hat, dann kann er auch einfach zur IG Metall gehen und mit der IG Metall darüber reden, wie man aus der ganzen Nummer rauskommt. Und dann wird das Ganze fair verhandelt und man schaut sich die ganze Situation dann im Detail an. Aber einfach nur machen, was man will und am besten mit dem Betriebsrat verhandeln, der nämlich gar nicht, so wie die Gewerkschaften, sich so richtig wehren kann. Das geht auf jeden Fall nicht.
Genau, es ist auf jeden Fall auch für die Betriebsräte wichtig, da die IG Metall als großen und starken Verhandlungspartner beziehungsweise als Verhandlungspartnerin da im Rücken zu haben. Aber Verhandlungen werden witzigerweise auch von unseren Arbeitgebern gefordert, nämlich aus Baden-Württemberg. Da hat der Wilfried Port, Personalvorstand bei Daimler und auch seit kurzem Vorsitzender von Südwestmetall, Folgendes gesagt.
Die IG Metall sollte jetzt zügig mit uns am Verhandlungstisch nach Lösungen suchen. Anstatt Aktionen vor den Werkstoren zu veranstalten und mit Warnstreiks zu drohen, bevor sie sich überhaupt ernsthaft um eine Lösung in Verhandlungen bemüht hat.
Ja, aber sowas wollen wir selbstverständlich nicht einfach stehen lassen. Denn ich meine, wenn der Herr Port hier unsere Kolleginnen und Kollegen sowas vorwirft, dann wollen wir die selbstverständlich auch mal persönlich zu Wort kommen lassen. Und deswegen, weil wir einen kurzen Draht auch nach Baden-Württemberg haben, haben wir da mal nachgehakt bei dem Christian Herbon, dem Bezirksjugendsekretär im Südwesten der Republik. Und naja, hört gleich mal selber in die Sprachnachricht, aber für mich hört es sich bei ihm eher so an, als wären die Arbeitgeber diejenigen, die im Moment überhaupt nicht verhandlungsbereit sind und lieber drohen, statt nach ernsthaften Lösungen zu suchen.
Wir geben Vollgas jetzt in der Warnstreikphase, denn die Arbeitgeber blockieren an der Stelle der jungen Generation. Sie sind nicht bereit, aktuell mit uns über das Thema der Zukunft der Ausbildung und des dualen Studiums zu reden. Ganz im Gegenteil, sie sagen, wenn wir tarifvertragliche Regelungen für Dualstudierende wollen, dann werden sie die Zahlen der Dualstudierenden reduzieren. Das ist eine Kampfansage. Wir geben Vollgas in jeder Warnstreikaktion, in jeder Aktion vor den Betrieben, in den Betrieben, aber jetzt auch vor den Verhandlungslokalen werden wir uns sehen lassen. Denn so lassen wir nicht mit uns umgehen.
Ja, wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es auf jeden Fall unglaublich lustig, was die Arbeitgeber da immer wieder für einen Quatsch ins Netz stellen und einfach hoffen, dass da niemand widerspricht. Aber gut, dass wir hier die Gelegenheit haben, das zu tun. Wir haben noch ein letztes Zitat vom Herrn Wolf.
Warnstreiks sind ein Ritual und nicht zielführend.
Ja, Achim, wie unnötig Warnstreiks sind, beweisen die Arbeitgeber ja gerade mit ihren nicht vorhandenen Angeboten sehr eindrucksvoll. Es muss also wohl reiner Zufall oder vielleicht auch ein bisschen Magie sein, dass in der Textil- und Bekleidungsindustrie nach gerade mal einer Woche Warnstreiks und Aktionen plötzlich doch sehr schnell ein Ergebnis erzielt werden konnte. Ich würde sagen, dazu ist kein weiterer Kommentar nötig, oder?
Ganz genau. Nachhilfestunde beendet für unsere Arbeitgeber. Und falls jemand zuhört, legt ein vernünftiges Angebot auf den Tisch und wir können uns den ganzen Rest auch einfach sparen. Von daher kein Kommentar mehr.
Stattdessen holen wir jetzt unseren zweiten Gast dazu, mit dem wir in die Eisen- und Stahlindustrie reinschauen. Da geht es tariflich nämlich gerade erst los. Über die Anwesenheit dieses Gasts freue ich mich ganz besonders, weil wir uns schon recht lange kennen. Moritz war 4 Jahre lang Jaffi bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG und auch in unserer Konzernjugend- und Auszubildendenvertretung als stellvertretender Vorsitzender aktiv, weshalb wir schon einige Jahre zusammengearbeitet haben. Seit 3 Jahren ist Moritz jetzt aber inzwischen freigestelltes Betriebsratsmitglied im gleichen Betrieb und bringt daher jetzt schon eine lange, lange Erfahrung in der IG Metall und der betrieblichen Mitbestimmung mit. Deshalb wollen wir mit ihm heute nicht nur über die Tarifrunde, sondern auch über die verschiedenen Arten von Aktionen nach dem Ende der Friedenspflicht sprechen. Hallo Moritz.
Hi, grüßt euch. Vielen, vielen Dank für die Einladung, ihr zwei.
Schön, ach, Moritz. Dass du da bist. Hallo. Mal zum Einstieg. Der inzwischen zum CDU-Vorsitzenden gewählte Armin Laschet ist ja auch Ministerpräsident bei uns in NRW, wie du weißt, und hat letztes Jahr Folgendes gesagt: NRW ist das Land der Küchenbauer. Was würdest du ihm darauf antworten?
Ach, Armin. Also das ist natürlich völliger Quatsch. NRW ist Stahlland, NRWs DNA ist Stahl und das auch mit Historie. Hier wird schon von vor über 100 Jahren Stahl hergestellt. Und deswegen bin ich auch besonders stolz darauf, für die IG Metall Jugend in der Verhandlungskommission in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie mit knapp 70.000 MitarbeiterInnen mitzuwirken.
Ja, auch mit Blick aus der Ferne kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass ich auf jeden Fall als erstes an Stahl denke. Was ist denn bei euch aktuell so Stand der Dinge? Cosima sagt ja in der Einleitung, dass es bei euch gerade erst so langsam losgeht.
Ja, das stimmt nicht so ganz. Also wir haben uns in der Tarifkommission das erste Mal im Oktober schon getroffen. Wir haben jetzt aber sehr lange gebraucht, um unsere Forderungen aufzustellen. Und zwar haben wir am 18.02. in unserer 5. Tarifkommission die Forderungen aufgestellt. Und das musste jetzt auch langsam passieren, weil Anfang März auch die Friedenspflicht endet. Genauso wie auch in der Metall- und Elektroindustrie.
Hatte das einen Grund, warum das alles so ein bisschen länger gedauert hat?
Ja, klar. Also ich meine, 2020, glaube ich, hat jedes Unternehmen, jede Industrie stark getroffen. Aber wir haben schon im Herbst gemerkt, dass ein extrem krasser Aufschwung wieder stattgefunden hat. Das hatte den Grund, dass die Automobilbauer angefangen haben, ab September richtig zu produzieren und dadurch wurden auch in der Stahlindustrie die Auftragsbücher sehr, sehr voll und das extrem schnell. Man muss allerdings sagen, die Röhrenproduktion, die auch zur Stahlindustrie gehört, die ist immer noch am Boden, sehr schade. Und wir haben bis jetzt sozusagen beobachtet, was passiert bei uns in der Industrie, was passiert auf dem europäischen Markt an Stahl. Und deswegen haben wir auch mit Bedacht eine Forderung aufgestellt, ähnlich auch wie bei den Kolleginnen und Kollegen bei M&E, und zwar 4% Entgelterhöhung. Das Ganze wollen wir aber umwandeln auch in Beschäftigungssicherung, wenn es notwendig ist. Und die Verlängerung von dem Tarifvertrag Altersteilzeit bei uns für die älteren Kolleginnen und Kollegen, von dem Tarifvertrag Beschäftigungssicherung, wo auch die unbefristete Übernahme der Auszubildenden geregelt ist, der Tarifvertrag Werkverträge. Und wir wollen endlich unsere Gesprächsverpflichtung für einen Tarifvertrag für Dualstudierende umsetzen.
Ja, endlich. muss langsam endlich mal zu Bette kommen da. Genau, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema und hört sich aber insgesamt relativ ähnlich an wie das, was wir auch in der M&E-Industrie fordern und auch so ein bisschen ähnlich wie das, was die Joalina vorhin schon aus der Textil- und Bekleidungsindustrie vorgestellt hat. Gibt es da, also bei euch in der Eisen- und Stahlindustrie, einen markanten Unterschied so in den Forderungen, der dir jetzt einfällt im Vergleich zur Metall- und Elektroindustrie, so spontan?
Ja, also wir haben einen Tarifvertrag Beschäftigungssicherung. Der besteht schon circa seit 2 Jahrzehnten. Und darin ist geregelt, dass man die Arbeitszeit auf eine 28 oder bis zu 28 Stunden in der Woche absenken kann mit einem Teilentgeltausgleich, um Beschäftigung zu sichern, um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Aber darüber hinaus fordern wir noch weitere Beschäftigungssicherungsmöglichkeiten. Jedoch wäre oder ist unser Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung mit der Absenkung der Arbeitszeit ein super Beispiel für M&E, das sich lange bewährt hat, das schon viele tausend Arbeitsplätze gesichert hat. Und da sollten die Arbeitgebervertreter in der Metallelektroindustrie mal nach rechts und links schauen, was da gemacht wird.
Ja, ihr habt es gehört, liebe Arbeitgeberverbände der Metallelektroindustrie. Das ist auf jeden Fall echt super, super gut zu wissen. Wie geht es bei euch denn jetzt weiter? Ihr hattet jetzt die erste Verhandlung am 1. März. Was ist jetzt geplant?
Ja, genau. Wir hatten die Verhandlung am 1. März, aber historisch ist die erste Verhandlung, dass man die wirtschaftlichen Kennzahlen austauscht. Wir haben unsere Forderungen vorgestellt. Die wird natürlich abgeschmettert vom Arbeitgeberverband, von den Vorständen. Und ja, jetzt müssen wir langsam das Ganze ins Rollen bringen. Jetzt überlegen wir uns Aktivitäten, Aktionen, die wir jetzt hochfahren wollen, damit die Arbeitgeber wissen, die Stahlindustrie zeigt mal die Muckis. Ob wir die Fäuste einsetzen, müssen wir dann sehen, wie sich in der nächsten Verhandlung am 15.03. dann verhalten werden.
Ja, wir sind auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie es weitergeht, insbesondere wenn die Industrien da auch relativ ähnliche Forderungen ja haben. Und ich meine, es ist ja auch spannend, dass die Tarifrunden jetzt tatsächlich auch parallel laufen, woraus wir hoffentlich auch eine gemeinsame Stärke irgendwie entwickeln können. Und ich fasse jetzt einfach nochmal zusammen, Moritz. Also die wirtschaftliche Situation sieht grundsätzlich ganz gut aus in der Stahlindustrie. Deshalb habt ihr euch Mitte Februar auch für eine Forderung nach einem Entgeltvolumen von 4% entschieden. Und auch bei euch ist in der Eisen- und Stahlindustrie die Beschäftigungssicherung extrem wichtig und eines der ganz, ganz großen Themen. Deshalb kann das Volumen von 4% auch, wenn nötig, dafür verwendet werden. Und was für uns als IG Metalljugend natürlich auch besonders wichtig und deshalb auch besonders spannend hier für diesen Podcast und alle Hörerinnen und Hörer ist, ihr wollt, dass eure Gesprächsverpflichtung zu tarifvertraglichen Regelungen für die Dualstudierenden endlich umgesetzt wird und auch an der Übernahme für die Auszubildenden nochmal was geregelt wird. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, Moritz, wenn du uns vielleicht im Nachgang auch nochmal updaten kannst. Möglicherweise spätestens zum Verhandlungsergebnis, würde ich sagen, oder?
Nein, klar, super gerne. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Sehr cool, super. Wir sind total gespannt und bleiben ja auch in Kontakt. Du bleibst uns jetzt aber auch erstmal noch erhalten, denn als Stahler kannst du Warnstreiks und Aktionen natürlich auch besonders gut. Das haben wir bei ThyssenKrupp auch immer mal wieder mitbekommen. Meine erste Demo war der Stahlaktionstag 2016 und das war schon ein krasses Erlebnis. Es war so krass, dass ich danach nicht mehr von der IG Metall losgekommen bin. Und wie solche Demos und Aktionen ganz generell aussehen, beziehungsweise was es da so für Eskalationsstufen gibt, wollen wir jetzt nochmal mit dir besprechen.
Ja, genau, das wollen wir uns angucken, gerade jetzt zum Ende der Friedenspflicht. Und vor allen Dingen wollen wir uns ja auch mal anschauen, was man als Azubi oder Dualleader da eigentlich so darf.
Ja, also pass auf. Als erstes müssen wir einen ganz wichtigen Punkt besprechen. Also das Streikrecht, das gilt für alle. Weil hätten wir das nicht, dann wäre das einfach kollektives Betteln und das können wir nicht gebrauchen. Also es sieht so aus, dass Azubis und Dualis, die genauso Beschäftigte sind wie alle anderen auch, die haben natürlich auch die gleichen Rechte. Also dürfen sie auch zu Warnstreiks gehen, zu unbefristeten Streiks, an Aktionen teilnehmen und ihre Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen verbessern, so wie alle anderen Beschäftigten im Betrieb auch. Es kommt gar nicht so selten vor, dass Arbeitgeber versuchen, diesen jungen Kolleginnen und Kollegen einzureden, nein, du darfst nicht zu einem Warnstreik gehen, weil das dein Ausbildungsziel gefährdet. So ein Quatsch wird oftmals erzählt und da müssen dann die Interessensvertreter einschreiten, die IG Metall, aber auch die Jugendvertreterinnen im Betrieb und natürlich auch die Betriebsräte. Das müssen wir verhindern, damit die jungen Leute auch mit dabei sind.
Also man weiß schon, dass eine klare Ansage kommt, wenn der Satz anfängt mit so, jetzt pass aber mal auf. Und genauso eine klare Aussage war das. Genau, aber fangen wir nochmal ganz zu Beginn an. Die Friedenspflicht ist ja jetzt seit einer Woche vorbei. Womit startet man dann nach dem Ende? Und womit sind wir auch schon gestartet?
Man startet mit betrieblichen Aktionen, mit Informationsrunden. Es werden zurzeit unter Corona viel Videoaktionen gemacht. Natürlich immer mit Abstand und Maske, um einfach erstmal zu informieren, was passiert gerade, was passiert in der Tarifbewegung, was wollen wir eigentlich, wie ist die Ausgangssituation. Das findet meistens erstmal außerhalb der Arbeitszeit statt, um die Leute ein bisschen aufzurütteln und natürlich auch die Bereitschaft quasi anzufeuern, dass die Leute dann auch bereit sind für einen Warnstreik oder auch für weitere Aktionen.
Ja, und die sind in der Regel auch nötig. Denn normalerweise geben die Arbeitgeber ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht nach, weil ja auch noch für sie kein Schaden entstanden ist.
Ja, genau. Und dann geht es weiter mit einem sogenannten Warnstreik und da ist der Name Programm. Also es soll ein Warnsignal sein, dass die IG Metall dazu aufruft, die Arbeit für eine befristete Zeit niederzulegen. Das können dann zwischen 1 bis 3 Stunden sein, das ist nicht unbedingt festgelegt. Und dann ist auch schon der Großteil eines Arbeitstages, ich sag mal, gegessen. Man geht vors Tor, man guckt sich eine Kundgebung an oder macht einen Demonstrationszug und signalisiert dem Arbeitgeber, so bis hierhin nicht weiter. Wir wollen vernünftig verhandeln und wenn das nicht passiert, dann können wir noch mal einen Schritt weiter gehen. Also wie gesagt, ist es eine Warnung.
Genau, und so ein bisschen auch unsere Personenstärke zeigen. Ich meine, das ist ja das, was wir als Gewerkschaft können. Wir sagen ja auch manchmal so, die haben das Geld, wir haben die Leute und das müssen wir dann auch zeigen. Genau, aber du hast schon gesagt, wenn das dann noch nicht hilft, dann müssen wir noch eine Stufe weitergehen. Ich meine, den Arbeitgebern geht es letztendlich ums Geld und das heißt, die müssen sich das ausrechnen. Das heißt, letztendlich muss es auch im Geldbeutel einfach mal richtig wehtun. Und die Controller oder die Leute, die dann im Betrieb das, den Geldbeutel ausrechnen und beobachten, die kriegen dann ganz große Augen, wenn wir von 24-Stunden-Warnstreiks reden. Dabei legen die Beschäftigten dann nämlich für 24 Stunden, also gegebenenfalls in allen 3 Schichten, je nachdem, wie der Betrieb organisiert ist, die Arbeit nieder und nehmen an diesem Warnstreik teil. Und die wurden 2018 bei uns in der Metall- und Elektroindustrie als weitere Zwischenstufe eingeführt und kamen da eben zum ersten Mal in den Einsatz. Und ich glaube, bei euch in der Stahlindustrie musstet ihr die bisher noch nicht nutzen, oder?
Du hast recht. In der Tarifrunde 2019 kamen wir noch ohne 24-Stunden-Warnstreiks aus. Wir hatten uns zwar schon vorbereitet darauf, weil die Verhandlungen wirklich sehr knifflig waren, aber die Arbeitgeberseite hat eingelenkt, hat Vernunft gezeigt. Wir haben uns an den Tisch gesetzt und dann ordentlich weiterverhandelt und dann auch einen guten Abschluss erzielt.
Ja, das war dann auch ganz gut für die Arbeitgeber, denn so 24-Stunden-Warnstreiks sind halt auch unser zweitkrassestes Eskalationsmittel. Wie schon gesagt, also 2018 kamen die in unserer Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie zum ersten Mal in den Einsatz. Und damals, also vor 3 Jahren ungefähr, hat das Stillstehen lassen der Maschinen in 280 Betrieben für gerade mal 24 Stunden einen Schaden von 1 Milliarde Euro in dieser Industrie gemacht. Und ja, so einen zweiten ganztägigen Warnstreik konnten sich die Arbeitgeber dann auch einfach nicht mehr leisten. Das heißt, danach gab es dann auch ein Ergebnis.
Ja, super interessant ist auf jeden Fall auch, dass die 2018 dagegen geklagt haben, weil sie der Meinung waren, dass das ja ein vollkommen unverhältnismäßiges Arbeitskampfmittel wäre. Und das einen viel zu großen Schaden verursacht. Jede einzelne Klage davon wurde aber vor Gericht gekippt, weil es halt eben doch verhältnismäßig ist im Vergleich zu dem, was wir nämlich ansonsten an Mitteln in der Eskalationsstufe nach dem Warnstreik hätten.
Ja, genau, das ist richtig. Und danach kommt nämlich das schärfste Schwert der Gewerkschaften, und zwar der unbefristete Streik. Und der kommt in der Fläche sehr, sehr selten vor.
Genau, ich glaube, in der Metall- und Elektroindustrie das letzte Mal bundesweit war das in den 80ern. Ich glaube 1984, als es um die 35-Stunden-Woche, also etwas, von dem wir heute auch noch profitieren gingen. Und ich meine, daher wissen wir auch, es war erfolgreich.
Ja, bundesweit waren damals auch nur die alten Bundesländer. Als die neuen Bundesländer dazu kamen, gab es nochmal einen richtigen Streik, einen unbefristeten. Allerdings dann ohne die alten Bundesländer, sondern nur die neuen. Aber das Thema war das gleiche, nämlich die 35-Stunden-Woche. Und an der Stelle auch nochmal einen kleinen Satz dazu. Wir haben ja die 35-Stunden-Woche im Osten immer noch nicht. und fordern jetzt in dieser Tarifrunde zwar nicht die 35-Stunden-Woche, aber wenigstens eine gleiche Bezahlung, was den Stundenlohn angeht. Das scheinen unsere Arbeitgeber auch nicht so ganz zu kapieren. Das muss man denen anscheinend nochmal kurz vorrechnen, warum wir nämlich nicht das gleiche Geld verdienen. So 38 und 35 ist dann auf den Stundenlohn einfach mal nicht das gleiche. Und sich jetzt hinzustellen und das als eine Sonderzahlung, die wir fordern, darzustellen, ist eine absolute Frechheit. Aber genug mit den Ostthemen.
Ja, aber recht habt ihr. Also völlig zu Recht ist das eine Forderung und auch eine völlig überfällige Forderung.
Ja, genau. Aber zurück zum unbefristeten Streik. Moritz, erklär uns du das wahrscheinlich einfach mal am besten. Was passiert, wenn wir in den unbefristeten Streik gehen?
Wenn man dazu greifen muss, ist es so, dass dabei alle Beschäftigten die Arbeit dauerhaft und unbefristet erstmal niederlegen. Das wird natürlich, Cosima hat es vorhin schon mit 24 Stunden vorgerechnet, das wird extrem teuer. Man muss sich mal ausrechnen, was dann 6 Wochen sind für so einen Arbeitgeber. Und man muss aber davor schon alle anderen Mittel im Arbeitskampf ausgeschöpft haben. Und die Verhandlungsbereitschaft auf der Arbeitgeberseite, die muss gen Null gehen, dass überhaupt gar keine Annäherung überhaupt möglich scheint. Dann kann man zu diesem Mittel greifen. So, und das Ganze sieht dann so aus, dass die IG Metall ruft dann die Beschäftigten eines Betriebes zu einem unbefristeten Streik auf, wenn in einer sogenannten Urabstimmung 75% der IG Metall-Mitglieder im Betrieb diesem Streik zustimmen. Das ist super wichtig, weil ein Streik halt auch sehr lange dauern kann und in einem Streik bekommt man nicht seinen normalen Lohn vom Arbeitgeber, der ist befreit, das Entgelt zu zahlen, dafür sind wir befreit, arbeiten zu gehen, sondern Ersatzleistungen von unserer Gewerkschaft, die aber leider nicht so hoch sind wie der tägliche Lohn, aber dafür wollen wir ja auch gute Arbeitsbedingungen und hohe Löhne erstreiten. Und deswegen müssen wir dann auch für unsere Forderungen einstehen.
Ganz genau, denn dieses Bild, dass wir alle wie die Wahnsinnigen einfach vollkommen ohne Sinn und Verstand drauf losstreiken, ist nämlich auch vollkommen fehl am Platz. Wir machen das wirklich nur, wenn sich alle einig sind, dass wir dazu einen wichtigen Grund haben. Noch eine letzte Frage an dich, Moritz. Für wie wahrscheinlich hältst du denn in dieser Tarifrunde einen Streik?
Ja, das ist natürlich ganz schwierig abzuschätzen. Also es wird schon echt mit harten Bandagen gekämpft, im Stahl, aber auch bei M&E, was ich so höre. Bei uns im Stahl sieht es so aus, dass in den letzten Jahren, solange ich das schon begleite, wird immer auf Augenhöhe verhandelt. Die Arbeitgeber wissen, woran sie sind. Die Arbeitgeber wissen genau, was die StahlarbeiterInnen in den Betrieben können. Wir sind sehr gut organisiert in der IG Metall. Wir sind kampfbereit und wir haben vor allen Dingen auch Spaß an solchen Geschichten. Weil Streiken, Warnstreiks ist immer mit sehr viel Spaß verbunden und dann noch für eine gute Sache zu kämpfen. Da haben die Arbeitgeber schon Angst vor und lenken meistens in der letzten Minute dann ein.
Ja, das stimmt. So Warnstreiks können echt Spaß machen, vor allem wenn man kein Corona hat und man auch mit richtig vielen Menschen einfach unterwegs sein kann. Ich glaube aber, dass wir da jetzt auch während Corona einfach die besten Möglichkeiten schon gefunden haben. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist nochmal total wichtig. Und letztendlich müssen die Arbeitgeber halt auch einfach sich immer darüber im Klaren sein, dass das eine Option ist, ne? Also wir müssen streikfähig sein, wenn wir zu einem Ergebnis kommen wollen, wenn wir dafür, was wir fordern, einstehen wollen. Das muss den Arbeitgebern klar sein und dazu müssen wir aber auch in der Lage sein. Und ich denke, mit so einer Einstellung muss man letztendlich auch in jede Tarifrunde reingehen und dann einfach hoffen, dass man sich vorher einigt. Ja, super, Moritz. Vielen lieben Dank, dass du da warst und vielen lieben Dank für deine Einschätzungen, für deine Erfahrungsberichte. Das war ganz, ganz cool und vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne. Auf Wiederhören, würde ich sagen. Glück auf.
Genau, spätestens bis zum Verhandlungsergebnis.
Genau, mach's gut, Moritz. So, Cosima, und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende von dieser Runde Talk Team Tarif.
Ja, es war mal wieder sehr schön mit dir, lieber Achim, und mit unseren beiden Gästen.
Ja, das finde ich auch. Am Ende bleibt uns nur noch der Ausblick in die nächste Folge. Was haben wir denn da vor?
Naja, in der nächsten Folge wollen wir selbstverständlich wie immer im Blick behalten, wie sich die Tarifbewegung noch so weiterentwickelt, ob es neue Angebote gibt und was die Rituale, wie Herr Wolf sagen würden, ja, so bewirken können. Außerdem wollen wir uns noch mal ein bisschen detaillierter anschauen, warum wir für Dualstudierende unbedingt rechtliche Regelungen brauchen. Das haben wir jetzt schon öfter mal in den letzten Folgen angerissen. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns das Thema einfach noch mal ein bisschen tiefergehend anschauen. Genau, und da freue ich mich auch besonders drauf.
Das glaube ich dir gerne. Das ist ja auf jeden Fall genau dein Thema. Ja, das war's. Wenn ihr noch was habt und uns was wissen lassen wollt, dann schickt uns auf jeden Fall gerne eine Sprachnachricht an die Telefonnummer, die ihr in der Beschreibung findet. Wir freuen uns da auf jeden Fall, wie wir das ja nie müde werden zu sagen, sehr, sehr drüber, immer wieder. Ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Habt noch einen schönen Frauentag und wieder zurück zu Linda ins Studio.
Tschüssi.
Ciao.
Und das war's auch schon mit der März-Ausgabe von Edelmetall. Übrigens sind wir heute ein Jahr alt geworden. Am 16. März 2020 ging es los und zum Glück sind wir noch lange nicht am Ende. Eine Bitte habe ich noch an euch. Nutzt endlich die WhatsApp-Hotline. Sagt uns, wie ihr die Tarifbewegung so erlebt und was euch bewegt. Die Nummer steht wie immer in der Beschreibung und damit bleibt mir eigentlich auch nur noch eins zu sagen. Ich bin Linda Achtermann und wir hören uns am 5.4. wieder. Ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.